Werbung.
Buenos dias. Puedes repeat. Puedes repetieren. Ja, genau. Repetieren.
Andreas, ja? Was machst du da? Wollen wir nicht mit dem Podcast weitermachen?
Ja, das machen wir ja auch gleich. Ich baue mir nur immer kleine Übungseinheiten in meinen Tag ein. Und dann ist Spanisch lernen einfach. Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender.
Aha, okay. Und wieso lernst du jetzt Spanisch?
Ja, wenn ich jetzt mal wieder auf Mallorca bin, dann möchte ich natürlich auch die Sprache dort sprechen. Und die Sprachlernmethode von Babbel, die funktioniert wirklich richtig gut.
Okay, Babbel, die preisgekrönte Sprachlern-App. Ja, habe ich schon von gehört.
Ja, genau. Babbel bietet dir eine individuelle Sprachlernerfahrung. Mit dem Abo erhältst du Zugang zu Sprachkursen, Podcasts und vielen interaktiven Lerninhalten, die von einem Team aus 200 Sprachexperten und Expertinnen erstellt werden. Da gibt's 14 Lernsprachen und Norwegisch, mein lieber Kai, ist auch dabei.
Ah, na dann los. Wenn du mich besuchen kommst, dann bitte nur noch in der Landessprache, ja? Okay.
Das mache ich. Die Lektionen von Babbel basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. So kannst du das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen vorbereiten. Zum Beispiel auf Reisen oder wo auch immer. Egal.
Okay. Und jetzt hast du für uns alle bestimmt auch einen Gutscheincode parat, oder? Wenn du schon hier in den Podcast reinbabbelst, dann würde ich damit nämlich mein Italienisch für die nächste Pizzabestellung aufbessern.
Ja, na klar. Also mit dem Code BOB, also B-O-B, erhalten alle Bobcast-Fans das Babbel 12-Monats-Abo zum Preis von nur 6 Monaten. Das Angebot gilt bis zum 31. Mai 2024.
6 Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen, das klingt fair, finde ich.
Alle Infos plus Code einlösen auf babbel.com/audio oder klickt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Macht's gut, ciao.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Pechlin und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechlin und Andreas Fröhlich. Archimedefürst.
Hallihallo, wir sind's, Justus und Jonas, eure beiden Bobcaster, Andreas und Kai. Hallo Andreas.
Ja, hallo Kai.
Schönen guten Tag.
Ja, ich grüße dich.
Das ist ja, ich grüße dich.
Dass du da bist.
Wir versammeln uns heute hier zum unsichtbaren Gegner. Wer kann das wohl sein? Das müssen wir alles herausfinden. Ja. Und ich würde sagen, bahnbrechend, neues Konzept. Ich lese mal den Klappentext vor, oder?
Ja.
Ben Peck hat eine Reihe von Erfindungen gemacht und jetzt will er eine davon in New York verkaufen. Aber er hat ständig Angst, dass man ihm sein geistiges Eigentum stiehlt. Da ist vor allem Ed Snabel. Was hat dieser Mann vor? Warum verfolgt er Ben Peck? Die drei Detektive erleben eine atemberaubende Jagd durch Amerika.
Ja.
Ja. Atemberaubend?
Ja, ist sie schon, auf jeden Fall. Ich sag nur Snabel. Sag mal, Kai, wie findest du denn die Folge?
Ja.
Snabel.
Snabel, da wächst mir gleich der Snabel. Ja, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Also, zum einen natürlich ein absolutes All-Star-Ensemble, ne? Ist klar. Ja. Marianne Kehlau, Horst Naumann, Lutz Mackenzie und natürlich der Star der Folge, Wolfgang Völz. Also toll, tolle Leute da am Start. Dann finde ich es eigentlich ganz schön, dass die Folge ja so ein Roadtrip ist, ne? Von der Westküste quer durch die USA nach New York. Mhm. Und deshalb hat die aber so ein bisschen so eine episodische Struktur, wo wir immer mal wieder so Schlaglichter aus diesen verschiedenen Orten kriegen. Aus dem Auto, ja. Mr. Snabel immer in der Nähe. Mhm. Und das, finde ich, geht irgendwann leider so ein bisschen auf Kosten der Spannung, weil eigentlich jedes Mal so ein bisschen das Gleiche erzählt wird. Ne? Also Mr. Snabel ist wieder da. Was macht er da im Auto?
Ja,
kommen wir
ja.
Hauen ab und fahren weiter.
Ja, das ist so ein bisschen unspektakulär. Ja. Weil die fahren, genau, du hast recht, die fahren los, dann schlafen sie im Hotel, dann essen sie im Restaurant, dann fahren sie wieder weiter, ja. Dann tuckern sie ein bisschen durch die Gegend und die bleibt eben auch leider so ein bisschen blass.
Ja.
Da hätte man mehr rausholen können, finde ich, zum Beispiel Sehenswürdigkeiten beschreiben, ja, ne? Oder irgend sowas.
Dass die irgendwie mehr machen dann noch miteinander.
Ja.
Trotzdem, also ein bisschen diese Roadtrip-Stimmung ist ja eigentlich ganz schön, aber dann ist für mich eigentlich das Highlight natürlich Wolfgang Völz. Und der stiehlt hier auch ein bisschen allen die Show, finde ich. Es gibt zwar ja auch wieder schöne Interaktionen zwischen den drei Fragezeichen, die sind aber bei weitem nicht so unterhaltsam und ausgespielt wie jetzt in der Folge vorher zum Beispiel im heimlichen Hehler.
Mhm.
Am Ende kommt dann noch mein großer Held Lutz Mackenzie aus der Matrix als Mr. Anderson. Da habe ich mich dann sehr gefreut.
Der FBI-Agent?
Ja, genau. Ja. Also ansonsten ist das aber für mich so eine Folge aus dem Mittelfeld. Wie findest du die?
Ja, ich sehe das genauso. Mhm. Er ist wirklich hier, Völz ist das Highlight. Das ist eigentlich so, dass man eigentlich auch in dem Augenblick, wo man denkt, es wird jetzt fast ein bisschen langweilig, zum Glück genau in dem Moment passiert dann was.
Ja,
man sagt, okay,
ja, ja,
jetzt reicht's aber auch, jetzt muss irgendwie es ein bisschen spannend werden. Da wird dann Bob fast entführt, es brennt. Oder Völz sagt dann Schnabel und
genau.
Dann ist man sofort wieder dabei. Das ist eigentlich eine gute Laune-Folge.
Ja, ja.
Ich musste wirklich mehrmals laut lachen, weil Völz hier alles an sich reißt. Das ist eine One-Man-Show und theoretisch könnte man sagen, die drei Fragezeichen sind hier eigentlich die drei Bären, die auf dem Rücksitz mit Captain Blaubär durch Amerika reisen.
Genau.
Irgendwie. So ist das.
Genau. Und man hat fast eigentlich Lust auf so ein Spin-off, ne? Peters Opa löst Fell.
Ja, natürlich.
Fährt durch Amerika.
Stimmt, gibt's ja diese Reihe, könnte man wirklich machen. Ben Peck ermittelt.
Sehr gut, ja. Hast du
jetzt
perfekt,
mal zu den, genau, ja, zu der genau. Frage. Von M.V. Carey ist die Geschichte The Mystery of the Trail of Terror. In Amerika am 12. September 1984 erschienen und die Hörspiel Veröffentlichung in Deutschland war am 17. März 1986 oder am 12. März 1986. Da gibt es irgendwie unterschiedliche Quellen. Ja, zum Cover nochmal, das ist ein bisschen verwirrend, wenn man das Hörspiel nicht kennt. Warum ist jetzt da dieser Motorradfahrer drauf, der im Hörspiel überhaupt nicht auftaucht?
Richtig, genau. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie aus irgendeinem Comic, der mit der Sache nicht wirklich was zu tun hat. Also das ist so ich meine, Eiger Rasch hat ja immer diese Snapshots und zoomt dann so rein manchmal, was auch sehr schön sein kann. Aber hier finde ich es tatsächlich auch sehr verwirrend. Ich verbinde das nicht mit dem Inhalt der Folge.
Ja, also im Buch ist es so, dass die drei Fragezeichen und Ben Peck von so einer Motorradgang bedrängt werden.
Alles klar, okay.
Wobei man auch im Buch nicht erfährt, ob die eventuell mit Schnabel irgendwie in Verbindung steht.
Ja.
Und das sind im Buch aber alles so langhaarige Rocker mit Lederkutte und keiner von denen trägt einen Helm, wie auf dem Cover. Und deswegen hat man so ein bisschen den Eindruck, hier, das ist hier eine Motorsportfolge. Aber das ist sie ja nun definitiv nicht.
Nee, genau. Naja, gut, also wir haben es natürlich, haben uns jetzt dran gewöhnt, aber ich finde auch tatsächlich ist ein bisschen misslungen. Im Gegensatz zu dem Opener des Hörspiels, in das wir jetzt mal reinhören müssen, denn da fliegt uns gleich sofort die grandiose Marianne Kehlau um die Ohren und zwar hier als Peters Mutter.
Ich bringe den alten Spinner noch vor Gericht. Er ist eine wandelnde Katastrophe. Das Haus werde ich ihm verbieten. Ich will ihn nicht mehr sehen.
Mama, um wen geht es denn? Um Opa wieder?
Peter, nass bis auf die Haut. Sämtliche Damen unseres Clubs klatschnass. Ich bin Mrs. Harrison im Supermarkt begegnet und sie hat's mir erzählt.
Ui, was hat denn Opa da wieder angestellt?
Oh, er war so gütig, der Kirchengemeinde eine vollautomatische Feuerschutzanlage zu schenken. Natürlich von ihm selbst erfunden und selbst im Gemeindesaal montiert.
Ja, und?
Natürlich gehört ein hochempfindlicher Rauchdetektor zu der Anlage. Gestern veranstalteten die Damen eine Modenschau. Leider kam der Pastor hinzu und war so leichtsinnig, sich eine Zigarette anzustecken. Und da... Das ist überhaupt nicht komisch. Opa hat...
Mr. Peck hat manchmal wirklich originelle Einfälle.
Originell, Justus? Die Modenschau war jedenfalls wahnsinnig originell. Die Feuerschutzanlage schaltete sich ein und dann passierte es. Alle waren klatschnass.
Ja.
Toll.
Marianne Kehlau, die Tochter von Ben Peck, hier ein bisschen gouvernantenhaft, finde ich. Die klingt ja genauso wie diese Oberlehrerin in Picknick am Valentinstag von Peter Weir. Kennst du den Film?
Toller Film. Super Film.
Fantastisch, großartig.
Ganz toller Film.
Mochte ich und mag den nach wie vor. Und da hat Marianne Kelau ja auch damals diese Gouvernante gesprochen. Energisch und bestimmt. Und ganz anders ist sie hier als im Ameisenmenschen. Klingt ganz anders. Und interessant ist ja, dass Marianne Kelau, die ja die Tochter von Ben Peck sein soll, 5 Jahre älter ist als Völz.
Okay.
Das muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Ja, da merkt man mal, was Völz ja eigentlich schon damals mit 55 oder wie alt er war, was der für eine Röhre hat. Und genau, hatte. Richtig. Also der war zu der Zeit, als er das aufgenommen hat, jünger als ich jetzt.
Irre. Unglaublich. Ja, das ist lustig. Ja, aber ich fand es hier schön, als Peters Mutter besetzt, und wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, Jens Faszination von Marianne Kelau, der hat wahrscheinlich dann geleuchtet da bei den Aufnahmen.
Ja, er hat sie ja sehr geliebt, Marianne Kelau. Mhm. Ja, war wahrscheinlich auch stolz drauf, dass sie jetzt seine Mutter war.
Nee, das ist sehr schön, und es geht natürlich darum, der Opa will allein durch Amerika, um dann in New York eine neue Erfindung zu präsentieren, und das finden irgendwie alle keine gute Idee, man kann diesen Mann nicht alleine durch Amerika fahren lassen, und deswegen sollen die drei Fragezeichen mitfahren, ein echter Roadtrip. Wie ist denn das mit dir, Andres, magst du so Roadtrips, findest du das eine schöne Art zu reisen?
Ja. Ich bin ja irgendwie gerne mit dem Auto unterwegs. Ich träume ja auch ganz oft vom Autofahren. Habe ich das schon mal erzählt?
Nee,
ganz, ja, ganz seltsam. Ich weiß nicht. Ich träume ganz oft, dass ich an irgendwelchen Tankstellen stehe und dann da anstelle und bezahlen muss. Und dann bin ich wieder im Auto. Und ich bin eigentlich, das ist natürlich wahrscheinlich ein Fluchttraum. Ich bin permanent in Action. Ja. Immer in Autos, aber nie in tollen Autos, sondern immer in irgendwelchen Rostkarren. Und da erlebe ich dann im Traum meine großen Abenteuer. Aber ich mag das natürlich. Roadtrip finde ich gut. Ich habe das damals ja auch mit Onkel Klaus, wir erinnern uns, in Amerika gemacht. Wie gesagt, er lebte ja in Maryland, in der Nähe von Baltimore. Und dann sind wir auch wirklich mal mit seinem alten Ford losgedüst und haben uns ein paar Nachbarstaaten angeguckt. Also wir waren dann in Virginia, in North Carolina, sind dann bis nach Georgia runter. Und das fand ich ganz toll. Und da haben wir dann auch irgendwie Cherokee-Indianer kennengelernt. Ich weiß noch, Chief Henry, zum ersten Mal einen richtigen Indianerhäuptling, hieß es damals natürlich, kennengelernt. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und wenn man natürlich so einen Roadtrip macht, dann ist das natürlich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten die beste Möglichkeit, das zu tun. Und das war großartig. Ich habe das geliebt.
Das ist toll, da beneide ich dich ein bisschen. Ich wäre auch gerne mal quer durch die USA, also im Prinzip diesen Trip, den hier die Fragezeichen auch machen. Ich bin ja nur mal an der Westküste lang, in Kalifornien da, die Number One. Und in Australien habe ich das tatsächlich mal gemacht, sowohl an der Ost- als auch an der Westküste, wirklich mal über mehrere Wochen von Melbourne nach Brisbane hoch und so mit vielen Zwischenstopps.
Und dann auch in Motels und so?
Motels, alles Mögliche, genau. Was so, auch so kleine Bed and Breakfasts und so, also dass man sich dann wirklich so Zeit nimmt. Und ich finde das eigentlich eine interessante Art zu reisen. Kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem. Ich habe vor ein paar Jahren auch mal einen Roadtrip durch den Balkan gemacht. Das war auch sehr unerwartet toll. Also so Kroatien, Slowenien, Serbien und dann nach Rumänien rüber.
Ja, das habe ich auch gemacht. Fand ich hier in Europa natürlich auch. Ich bin viel mit dem Auto verreist, also auch mit Wolfgang, den wir ja auch kennen.
Ja.
Und dann habe ich auch mal
die gefesselte Ina auf dem Rücksitz.
Die war dann die ganze Zeit dabei, bis in die Türkei. Nein, da bin ich auf dem Autoputt gefahren. Der Autoputt, kennst du den Autoputt durch Jugoslawien durch?
Ja, genau.
Überall links und rechts dann irgendwelche Autowracks an der Straße. Ja, alle 2 Kilometer sind dann Kreuze in der Erde befestigt, wo überall furchtbare Unfälle stattgefunden haben. Also das war schon sehr abenteuerlich. Aber ich habe mir eigentlich so Europa erschlossen durch viele Autofahrten. Man hat sich dann vorher ein Auto gekauft für 500 Mark und dann ist man damit los. Und wenn man Glück hatte, ist man angekommen und dann eben auch wieder zurückgekommen. Und dann hast du das Ding dann danach verschrottet. Aber das war so die Art und Weise, wie wir unsere Roadtrips damals in den 80ern machen konnten.
Ich finde es auch schön, wenn so der Weg des Zieles ein bisschen, ne? Wenn man einfach viel Zeit hat und man fährt einfach mal und man guckt auch mal, wo man anhält und so. Das finde
ich. Ja, aber für Hotels und Motels hattest du ja gar kein Geld. Wir haben dann eben immer irgendwo
im Auto gepennt.
Ich weiß noch, in Griechenland sind wir nachts irgendwo irgendwelche steinigen Wege lang gefahren und dachten, ach, guck mal, hier ist ja so eine ebene Erde. Wir konnten gar nichts mehr sehen und am nächsten Morgen wachten wir auf und waren in irgendeiner antiken Stadt in solchen Ruinen, weil dann irgendwelche Japaner plötzlich vor uns standen und meinten, was machen wir denn hier? Also das war ganz irre, das war sehr schön.
Das ist sehr schön, ja. Genauso, vielleicht ein paar mehr solche Erlebnisse wären auf diesem
Hätte man einbauen können, gewesen. Ja, das stimmt.
Genau,
ja.
Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal los. Man muss ja erstmal den Opa abholen und da treffen wir ihn dann auch zum ersten Mal und erleben ihn, wie er leibt und lebt im Streit mit dem Nachbarn Mr. Snabel.
Tag, Opa.
Ah, Peter. Das hier ist Mr. Snabel, mein Nachbar. Er klaut nicht nur Rasenmäher, sondern reißt sich auch Pflanzenheber und Pflanzenschutzmittel unter den Nagel.
Aber Opa, sowas sagt man doch nicht, wenn man nicht ganz sicher ist.
Edpack, Sie sind ein alter streitsüchtiger Idiot. Machen Sie, dass Sie von meinem Grundstück herunterkommen oder ich hole die Polizei.
Großvater, bitte.
Na schön, Snabel. Wenn ich Sie aber noch einmal erwische, wie Sie in meinem Garten rumschnüffeln, nehme ich die Sache selber in die Hand. Dazu brauche ich keine Polizei. Kommt, Jungs.
Interessant, hier hört man Snabel sagen, Ed Peck, Sie sind ein alter Idiot, aber Peck heißt ja Ben und Snabel heißt selber Ed. Ja, also genau. Das ist ein kleiner Druckfehler. Okay. Und die große Frage, warum heißt der im Hörspiel eigentlich Snabel?
Ja.
Also müsste man ja ganz anders aussprechen. Snabel heißt Snabel er ja eigentlich sowas, wirklich. Ja. Und okay, Körting war sich da auch ein bisschen unsicher. Das steht nämlich hier auf dem Deckblatt. Snabel, Klammer auf, Deutsch, Fragezeichen, Klammer zu. Sie wusste das auch nicht so, aber...
Ist auch schön, dass da einfach das Fragezeichen stehen bleibt.
Ja, Aussprachehilfe weiß ich nicht.
Snabel lustiger und dann war es eben so. Ja, ja, natürlich. Und man, das kann man sich jetzt ja auch gar nicht anders vorstellen, aber das stimmt, das müsste irgendwie... Oder dann ganz Schnabel hätte man machen können.
Ja, aber ich finde Snabel super, das ist prägt super. Sich extrem ein. Und Snabel wird hier ja gesprochen von Horst Naumann.
Richtig.
Schön verwaschen und auch so ein bisschen unterspannt, nicht so sauber, wie Naumann eigentlich sonst klang. Das finde ich passt sehr gut. Mhm. Und Horst Naumann, der hat jetzt gerade seinen 98. Geburtstag gefeiert. Ja, Respekt,
Wahnsinn,
oder?
Wahnsinn, toll.
Und der tritt jetzt immer noch gelegentlich mit Lesungen im Kleinkunsttheater Die Säule in Duisburg auf. Mhm. Der ist 1925 in Dresden geboren. Und Naumann kennt man vor allem als Schiffsarzt Dr. Horst Schröder aus dem Traumschiff.
Richtig.
Ja. Und auch hat Simon ihn wahrscheinlich auch schon getroffen, als Dr. Römer in der Schwarzwaldklinik.
In der Schwarzwaldklinik.
Von der Stimme her also jemand, dem man vertrauen kann. Und deswegen hat Naumann auch in den 70er und 80er Jahren wirklich wirklich jeden zweiten Werbespot gesprochen. Im Netz habe ich gefunden, ich liebe das, ja. Da habe ich gefunden, kennst du Karlor Waschboy? Kennst du den? Das war so ein orangefarbener Eimer, in dem man seine Wäsche reingepfeffert hat und dann hat man den Gartenschlauch angeschlossen. Karlor Waschboy. Ja. Und Moment, was hat der noch gemacht, Horst Naumann? Ach so, Mustang von Henkel, wo die weißen Pferde durchs Wasser galoppieren.
Richtig, genau.
Und dann ein Spot, der Hammer. Katzen aus Lakritzen, die den Magen schützen. Das war noch Werbung.
Genau, einfach die Botschaft rüber. Da braucht man auch kein großes Team von Textern in der Werbung.
Nee, da wird einfach hingeknallt. Du, das ist wirklich toll. Fast so gut wie Franz Josef Steffens, das habe ich auch gefunden, als Bohnensuppe. Also das müssen wir live zeigen. Das machen wir, das ist der absolute
super
Kracher.
Super Idee, genau. Diese 80er Werbespot mit den ganzen Sprecherstars unbedingt. Aber das war, danke für das Flashback. Mein Gott, Horst Naumann, der hat wirklich einiges vorbereitet.
Ja, ganz viel.
Ja, aber ansonsten natürlich, weil es auch so ein bisschen gegenläuft gegen dieses Gentleman-Image, was er so hatte. Meine Tante Margret stand total auf Horst Naumann immer. Die fand er immer ganz toll.
Und auf Bohnensuppe wahrscheinlich.
Und die hat sie dabei gelöffelt beim Gucken, natürlich. Ja, ein Gentleman. Aber ja, stimmt, genau. Bisschen anders, wie du sagst. Verwaschen ist ein super Wort. Also so auch bisschen dubios dann und so ein bisschen außer Kontrolle.
Ja, man kann ihn nicht so richtig einschätzen. Ja, ja, genau.
Genau, das ist sehr schön. Aber dann hier im Gefecht mit Opa, mit Ben Peck. Und so ist es ja eigentlich tatsächlich die ganze Folge. Es ist ein einziges Hin- und Hergependel zwischen Hassanfällen von Opa und Auftritten von Mr. Snabel. Und jetzt mal Wolfgang Völz, lieber Andreas. Also hast du Erinnerungen an ihn? Habt ihr mit ihm aufgenommen zusammen?
Ja, obwohl wir müssen jetzt noch mal ganz kurz in eine Szene reinhören, wo er sich noch mal so richtig aufregt. Das ist toll.
Oh ja, ja. Okay.
Halunke! Wie können Sie es wagen? Was unterstehen Sie sich mir zu voll?
Loslass! Sie sind ja total übergeschnappt. Peck! Sie verrückte alter Trottel! Lassen Sie mich los oder ich drehe Ihnen den Hals um!
Sie Schnüffler! Ich weiß genau, was Sie vorhaben. Sie wissen Bescheid über meine neueste Erfindung. Nicht genug, dass Sie mir Sachen aus dem Garten klauen. Sie wollen mir auch meine Erfindung stehlen.
Sie sind ja wahnsinnig.
Sie Spion! Schnüffler!
Wolfgang Völz als Ben Peck. Den kannte ich auch schon sehr, sehr früh. Und witzig ist, dass Simon ja in der letzten Folge auch schon über Grisou, den kleinen Drachen, gesprochen hat.
Ja.
Da habe ich Völz, glaube ich, das erste Mal kennengelernt, weil ich da auch mitgesprochen habe. Also ich war jetzt nicht Grisou, das war ja Olli. Und später war es dann Simon. Ich war in einer Folge, ich weiß gar nicht, wie die hieß, irgendwas mit Ölsardine oder sowas. Da war ich der junge Fumé. Also der eigentlich der Vater von Grisou. Und dieser Vater von diesem jungen Fumé, den ich gesprochen habe, der wurde gesprochen von Wolfgang Völz. Und Wolfgang Völz kannte ich aus dem Fernsehen, aus Pippi Langstrumpf im Takatuka-Land.
Genau.
Da spielt er nämlich diesen einäugigen Oscar, diesen Piraten mit dem blauen T-Shirt und der Augenklappe. Sieht eigentlich damals schon so ein bisschen aus wie Captain Blaubeer eigentlich damals.
Und die Rolle seines Lebens.
Ja, und Völz stand also plötzlich im Studio neben mir, also beziehungsweise dieser Pirat aus Pippi Langstrumpf stand leibhaftig neben mir vor dem Mikrofon und ich war völlig eingeschüchtert. Aber ich war natürlich auch wirklich begeistert. Erstens, weil Völz diesen Drachen, diesen Vater von mir, genauso gesprochen hat wie den Piraten bei Pippi Langstrumpf. Und zweitens hat er immer irgendwelche Geschichten erzählt. Also einen Witz nach dem anderen. Und die Cutterin und der Tonmeister und der Regisseur, die lagen am Boden vor Lachen und alles krümmte sich. Das Problem war bloß, ich habe keinen einzigen Witz verstanden, weil das alles irgendwelche Erwachsenenwitze waren. Aha. Also richtig deftige 70er-Jahre-Zoten. Dann ging es um irgendwelche Nonnen und so weiter, keine Ahnung. Oh. Und die schoss er dann, Völz, immer kurz vor vier, bevor das Bild begann, raus und alle prusteten los. Und ich musste mich natürlich auf meinen Text konzentrieren. Und ganz ehrlich, solange ich Völz kannte, hat er immer Leute unterhalten mit Witzen und mit Jokes. Immer. Und ich habe ja auch später oft mit ihm im Studio gestanden, beim Synchron, dann irgendwie bei vielen Serien und irgendwelchen Filmen, bei Bullets Over Broadway zum Beispiel. Da war er, glaube ich, dieser... Kannst du dich an den Film erinnern?
Ja, Woody Allen, ne?
Genau, Woody Allen, da ist er, glaube ich, dieser Theateragent. Dann bei Gattaca.
John Cusack.
Ja, bei Gattaca, dieser Science-Fiction-Film mit Uma Thurman. Dann ist Ethan Hawke, auch wieder Ernest Borgnine, den ja auch Fitzmann mal gesprochen hat, wie wir bei der letzten Folge rausgefunden haben. Ja, okay, bei Full House und Rauchende Colts und so weiter. Und immer hat Völz Stimmung gemacht, aber eben auf ganz besondere Art und Weise. War nicht immer jedermanns Sache. Ich weiß noch, ich hatte ihn Völz damals bei Herr der Ringe auf diesen Wirt Butterblume besetzt.
Im tänzelnden
Pony. Im tänzelnden Pony, ganz genau. Ja. Passte großartig, super. Ich wollte ihn unbedingt haben und das waren jetzt nur 5 oder 6 Takes. Ja. Aber Völz ist dann trotzdem gekommen. Der hatte keine Ahnung, was es da geht in der Geschichte, hatte aber wieder sehr gute Laune. Und als ich ihm dann also die Szene erklärt habe, habe ihm gesagt, okay, da sind jetzt so 3 kleine Hobbits, die wissen wollen, wer sie da die ganze Zeit in diesem Gasthaus anstarrt, ja. Nämlich der Waldläufer Aragorn.
Waldläufer, genau, der Streicher.
Da sollte Butterblume, also Völz, nun sagen, seinen richtigen Namen habe ich noch nie gehört, aber manche Leute nennen ihn Streicher. Okay, dann haben wir die Aufnahme gestartet. Das war Völz, aber irgendwie war ihm der Text viel zu unlustig. Und bei ihm wurde daraus,
ich ahne es,
seinen richtigen Namen habe ich noch nie gehört, aber manche Leute nennen ihn Stricher. Das war sein Humor. Und dann konntest du natürlich erstmal nicht, dann mussten wir wirklich eine Stunde abbrechen, weil er dann wieder Geschichten erzählt hat. Es war wirklich herrlich.
Okay. Ja, das ist dann immer je nachdem, wann das, ne, wenn du lange Aufnahmen hast, viel, irgendwann kippt die Stimmung wahrscheinlich, wenn die Karlauer Maschine einfach nicht aufhört.
Nee. Er ist ja dann auch mit Kollegen auch immer interessant umgesprungen, weil ich habe jetzt vor 2, 3 Tagen nochmal mit Bastian telefoniert Und der hat mir erzählt, Völz war ja auch im Wichser dabei.
Richtig.
Ja, da war er, glaube ich, dieser, ich weiß nicht, welche Rolle er da genau hatte. Da hat er sich wirklich wahnsinnig wohl gefühlt, auch wenn er alle immer so ein bisschen angepflaumt hat. Aber er war jetzt nie unangenehm, sondern er war also nicht unangenehm grumpy, er war lustig, grantlich, so ein bisschen Walter Matthau-mäßig. Und da hatte er eine Szene mit Pastewka. Und Bastian hat mir erzählt, und die Geschichte darf ich erzählen, Wolfgang Völz hätte dann beim Dreh zu Bastian gesagt, während einer Szene, die sie beide zusammen hatten, Bastian spielt wie Durchfall, man weiß nie, ob noch was kommt. Und Bastian meinte, ja, das stimmt.
In einem Film, der Wichser heißt, genau. Also
das war auch genau sein Humor.
Richtig, das ist sehr schön. Ja, also er hatte immer so ein bisschen den Schalk im Nacken, der gute Herr Völz.
Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz in eine kleine Szene.
Komm, ja, wir hören noch mal was. Ja. Irgendwas, wo er vielleicht Schnabel sagt. Wir finden was.
Hey, Schnabel. Das haben Sie wohl nicht gedacht, dass ich Sie so schnell wieder erwische. Aber ich weiß genau, was Sie vorhaben, Schnabel. Kapieren Sie doch endlich, Mann. Sie werden mir meine Erfindung nicht stehlen. Verschwinden Sie, bevor es zu spät ist.
Lassen Sie mich los, Peck, Sie sind ja verrückt.
Und lassen Sie sich eins gesagt sein. Verschwinden Sie, oder Sie werden es Ihr Leben lang bereuen, dass Sie sich mit mir angelegt haben.
Opa, bitte. Mr. Schnabel hat...
Wir gehen zum Auto. Los, kommt. Wir verschwinden, bevor dieses Ekelpaket mir noch mehr auf die Nerven geht.
Ja, genau. Man sieht ihn da lachend vom Mikro. Und ich finde, dass dieser Schalk, der ist... oft bei seinen Rollen auch immer dann einfach hörbar auch. Also ich kenne ihn ja, hatte ich ja schon mal erzählt, aus dieser TKKG-Folge Abenteuer im Ferienlager, wo er diesen Rasputin, diesen Jugendbetreuer spielt. Mhm. Eigentlich natürlich viel zu alt von der Stimme besetzt, aber hat eben auch genauso diesen Schalk im Nacken da und macht diese Rolle so rund, dass man sich immer freut, wenn der auftaucht.
Der ist auch super
im Ensemble auch. Ich finde, der ist super mit anderen so einfach, weil du halt immer diesen kleinen Kiekser hast von ihm, Völz, der so den Laden aufmischt und das ist so eine ganz schöne Dynamik, die so gut in so Szenen passt, finde ich.
Ja, total. Ja, genau. Mhm. Der ist am 16. August 1930 in Danzig geboren und völlig irre, übrigens im selben Haus wie Eddie Arendt. In Danzig.
Ach, das Karlauer Haus.
Das Komikerhaus.
Komikerhaus.
Die sind ja dann später öfter zusammen auch gemeinsam im Fernsehen aufgetreten und der war doch, er war doch auch, im Grünen Bogenschützen, da ist ja Eddie Arendt auch dabei, glaube ich. Und Völz war ursprünglich gelernter Bäcker. Und der hat sehr gern gekocht und sehr gut angeblich auch. Gibt's bei YouTube übrigens ein Video mit ihm zusammen in Biolex Sendung. Wie heißt der nochmal? Wie hieß das nochmal? Biolex kocht?
Oder so? Alfredissimo.
Alfredissimo, ich, ne? Genau.
Alfredissimo.
Genau. Und Völz kocht da auch vor sich hin, und zwar Putenleber. aber komischerweise würzt Völz da alles mit Instantbrühe und Tütensuppe. Die ganzen irgendwelche Fertignummern. Aber Biolex ist natürlich total begeistert.
Toll, lecker.
Ja. Und Völz hat ja, Biolex hat ja immer gesagt, wichtig ist Pfeffer aus der Mühle. Das war ihm immer ganz wichtig.
Aber das war doch dann auch wahrscheinlich, der hatte sich da dann Gags erlaubt mit diesen Tüten und Fertigsachen.
Nein, das hat er wirklich ernst gemeint. Ja, und Biolex war total begeistert, weil der kocht ja auch gewöhnungsbedürftig. Kennst du Bios Bohnensuppe von Biolex, sein Rezept?
Nein, um Gottes Willen, was
ist das? Das ist der Hammer. Das ist so eine Partysuppe, die passt immer auch, wenn man einen Kater hat. Pass auf, also ich will jetzt nicht das Rezept, aber das ist, geht ungefähr, also ich mache die manchmal, das ist gar nicht so schlecht. Zwei, drei Dosen rote Bohnen musst du da reinhauen, Zwiebeln und Speck und Knoblauchspeck. Und saure Sahne. Und dann ganz viel Cabanossi oder Debreziner. Und der Kracher ist dann, dass du zwei ganze Flaschen Ketchup da reinhaust.
Okay,
ja, alles klar. Und so hat man eben in den 70er Jahren hat man gekocht. Schmackhaft.
Kater vertrieben. Sensationell.
Bios Bohnensuppe. Okay. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu Völz. Ich habe ja eigentlich viel über den zu erzählen, weil ich den wirklich, wirklich mochte.
Ja.
Den kennt ja wirklich jeder, entweder als Schauspieler oder als markante Stimme. Der hat aber eben auch ganz viel Werbung gemacht, dürfen wir nicht vergessen. Was hat er gemacht? Woher kennt man ihn aus der Werbung? Captain Iglo.
Captain Iglo, natürlich.
Natürlich. Ja, ja, und dann soll er, also das wissen ja einige, aber angeblich soll er auch die zwei Affen in diesem legendären Toyota-Spot gesprochen haben. Ach, nichts ist unmöglich. Kannst du dich noch an den Spot erinnern?
Kann ich mich erinnern.
Mit den Affen, ja, mit diesem Brüllaffen. Ja. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, weil die Stimme doch ein bisschen anders klingt. Aber das wird erzählt.
Okay.
Und ja, Völz hat in den 50ern am Theater angefangen und war eine Zeit lang auch Mitglied der Berliner Stachelschweine, dieses politische Kabarett. Und dann wurde er natürlich in den 60ern richtig bekannt durch Raumpatrouille Orion.
Genau.
Neben Dietmar Schönherr und Eva Pflug war er dieser Offizier Mario De Monti. Ja. Hast du das geguckt, Raumpatrouille?
Kenne ich, ja. Also es war nicht so jetzt irgendwie das, was ich permanent immer gucken wollte, aber ich kenne die Serie und einige Folgen und mochte auch die Stimme und mochte auch Völz da immer. Der ist ein bisschen so ein Dreh- und Angelpunkt, fast charismatischer als Schönherr eigentlich in der Serie, finde ich. Deswegen, ich mochte das auch wegen ihm sehr gerne.
Ja, die waren ja auch ganz dick befreundet. Also Völz und Schönherr, da gibt es so ein Video von 1990, wo die beiden sich nach längerer Zeit wiedersehen und Völz vor Rührung da wirklich weint. Aber Raumpatrouille Orion war so ein bisschen vor meiner Zeit. Ich habe dann mal irgendwie so ein Hörbuch gemacht, das war ganz witzig darüber. Mhm. Ich war nämlich immer so ein Fan von Eva Pflug, die da auch mitspielt, der Synchronstimme von Julie Christie in Dr. Zhivago.
Richtig.
Naja, aber weil er eben wirklich auch diese Stimme hatte, hat man ihn eben auch wirklich gerne besetzt. Und als Schauspieler war er natürlich auch schon vor Raumpatrouille Orion bekannt. Charlies Tante hat er mitgespielt mit Heinz Rühmann. Und was habe ich hier noch? Ja, Klaus Biederstedt. Die Tausend Augen des Dr. Mabuse. Und dann natürlich, habe ich schon erzählt, im Grünen Bogenschützen war er Sergeant Higgins zusammen mit Gerd Fröbe. Und dann eigentlich das Ding, wo ihn danach wirklich jeder auf der Straße erkannt hat, der Diener Johann in Graf Joster gibt sich die Ehre.
Ja, genau.
Unglaublich viel Fernsehen gemacht. Der hat dann mal behauptet, also Salto Mortale und Stahlnetz und der Kommissar, er hat wirklich mal gesagt, ich habe, Zitat von Völz, ich habe über 600 Fernsehrollen gespielt, es war immer dieselbe Grütze. Aber das hat er nicht negativ gemeint. Nee, der war überhaupt nicht arrogant. Nein, das war wirklich seine ehrliche Überzeugung, weil er auch nie besonders wählerisch war. Er hat gemacht, was man ihm angeboten hat, und dann ist er gekommen. Und für ihn war der Beruf auch immer Handwerk, nicht
Kunst. Genau, das klingt so, ne? Also, dass man sich auch nicht so wichtig nimmt. Das schwingt da auch so mit, finde ich. Und das ist ja eigentlich ganz sympathisch.
Ja.
Ich habe mich immer gefragt, auch wo du das auch jetzt nochmal so aufzählst, alles, warum der eigentlich keine internationale Karriere gemacht hat, weil er ja auch wie so Gerd Fröbe oder keine Ahnung, ein paar andere, eigentlich auch so, glaube ich, das Format dafür gehabt hätte, aber wahrscheinlich hätte er keinen Bock drauf gehabt, wenn er in anderen Sprachen oder sowas
seine
Karlauer hätte erzählen müssen.
Das hätte vielleicht gar nicht so funktioniert, aber er hat, glaube ich, dann irgendwann eingesehen, okay, er ist Nebendarsteller und sehr guter. Er ist der erste Mann der zweiten Klasse. Das hat er dann auch mal über sich selber gesagt. Mhm. Und er war Mundwerker. Ja? Und wenn man den haben wollte, dann hat man den bekommen. Er hat einfach gerne gearbeitet. Das hat ihm Spaß gemacht. Und deswegen war er natürlich auch mit seiner ganzen Erscheinung und eben auch wirklich mit dieser Wahnsinnsstimme auch oft in Hörspielen zu hören. Und deswegen müssen wir jetzt eigentlich noch mal wieder in eine Szene reinhören mit Fils.
Super.
Dieser verfluchte, widerliche Schnüffler. Peter, Bob, Justus, komm mal her, aber schnell.
Ja, Opa, was ist denn los?
Was los ist? Seht euch mal euer Zimmer an, dann wisst ihr es.
Oh, was ist denn das? Mann, alles ist durchsucht worden. Da hat jemand gründliche Arbeit geleistet. Das Bettzeug liegt auf dem Boden, alle Schubladen rausgerissen.
Jemand hat die Terrassentür aufgebrochen.
Ja.
Seht mal, der Riegel ist verbogen.
Schnabel. Sogar hier hat er uns aufgespürt.
Der Opa, man fragt sich, ob er eigentlich auch da ein bisschen improvisieren durfte, ne? Aber er hat sich, glaube ich, sehr ans Skript gehalten.
Er hat sich wirklich ans Skript gehalten. Also er hat eben alles so ausgesprochen, wie er wollte, deswegen auch Snabel.
Ja, ja.
Aber er hat jetzt hier nicht noch mal irgendwelche Faxen gemacht. Also er war jetzt nicht hier unsere Allzweckwaffe, Gerlach Fiedler zum Beispiel, der ja, dann okay. Wahnsinnig viel noch dazu erfunden hat. Nein, Völz hat sich schon wirklich immer an die Vorlage gehalten und hat genau gesagt, was da steht. Aber hat es natürlich mit dem Atem und mit diesem ganzen Spiel natürlich aufgebaut. Ne? Aber das war, er war schon präziser Arbeiter, darf man nicht vergessen. Mhm. Und auch beim Synchron. Er hat ja auch wirklich unglaublich viel Synchron gemacht. Ja. Oft kleinere Rollen, also er war zum Beispiel Groom bei Kettwiesel. Der dann dieser Nachbar, der Kürbis züchtet in einer Folge. Dann war er Dominic Santini in Airwolf. Dann war er der beste Freund von MacGyver, dieser Pete Thornton. Und dann natürlich wirklich auch im Kino kleinere Synchronrollen, die aber wirklich einprägsam waren, wie zum Beispiel in Taxi Driver mit Robert De Niro. Ist er Peter Boyle. Einer von diesen Taxifahrern, die dann immer auf Kundschaft warten und auch so ein bisschen rassistisch sind, also so ein bisschen ekelhaft. Aber er konnte auch unendlich komisch sein, denn er hat wirklich in gefühlt jedem zweiten Spaghetti-Western aus den 70ern mit gesprochen. Und das war natürlich eben auch nur für die Leute wirklich auch gut, oder du musstest immer Schauspieler engagieren, die diesen speziellen Humor hatten. Ja, diese Schnodder-Synchro irgendwie beherrschten. Damals hat ja oft Rainer Brandt Regie geführt und Völz war jemand, der das sofort umsetzen konnte und dann auch immer noch eigene Ideen eingebracht hat, wenn es dann darum ging, Moment mal, okay, der Joke ist noch nicht so gut. Was würdest du denn sagen, Wolfgang? Und ich weiß noch, ich habe mal mit ihm zusammen in München gestanden, irgendwann Anfang der 80er. Da haben wir einen Film synchronisiert, kennt glaube ich kein Mensch mehr, Caddyshack. Das war irgend so eine Golfkomödie. Aus den 80ern.
Mit Bill Murray.
Richtig, mit Bill Murray, der da irgendwelche Goofers die ganze Zeit eliminieren möchte. Und da spricht Völz Rodney Dangerfield.
Genau.
Und
kauf dir einen neuen Kopf.
Ja, und diese Jokes waren furchtbar. Wirklich heutzutage fast unerträglich. Frauenfeindlich bis zum geht nicht mehr. Aber alle Jokes von Dangerfield, der eben auch diesen so einen durchgeknallten Golfer da spielt, die waren von Völz selber. Und Arne Elsholz hat damals Regie gemacht und hat ihn extra dafür eingeflogen, weil nur er das konnte. Der war unendlich schlagfertig. Und die Jokes von Elsholz waren ja eigentlich nicht schlecht. Aber man wusste, okay, pass auf, das kann jetzt wirklich nur Völz machen. Und dann hat man ihn ins Studio gestellt, hat ihm ganz kurz gezeigt, der soll da irgendwelche lustigen Sachen machen. Und Völz hat dann improvisiert und das war's dann.
Ja, super. Aber das passt ja auch total auf Rodney Dangerfield, diesen amerikanischer Komiker, ne, aus so einer Zeit, die es eigentlich gar nicht mehr gibt heute. Das sind so Comedians, wie du sagst, es ist immer alles anzüglich, immer alles so verkarlauert und es ist halt so ein Dauerfeuer. Und eigentlich ist das ein super Match, Völz darauf zu besetzen.
Er hat dann teilweise auch einzelne Jokes hat er dann auch auf Jiddisch erzählt und gejiddelt und so weiter. Mhm. Also das war wirklich schon wirklich was Besonderes. Obwohl er auch Feststimmen hat. Also er hat Schauspieler wirklich regelmäßig gesprochen, zum Beispiel Mel Brooks, Gene Wilder.
Ah, ja, ja, genau.
Und nachdem dann diese tolle Stimme von Walter Matthau, Wolfgang Lukschi, nicht mehr verfügbar war, hat er auch Matthau gesprochen, also zum Beispiel in Buddy Buddy und Dennis, dieser Komödie, und Piraten von Polanski. Und dann natürlich Ein verrücktes Paar mit Jack Lemmon.
Großartig.
Und mit der
ich muss auch sagen, als Kind übrigens, Otto bei Captain Future.
Das war er ja auch, ja.
Völz bei mir für immer im Ohr, was auch grandios passt, weil er einfach auch aussieht wie diese gezeichnete Figur, dieser Mechaniker da an Bord.
Ja. Und richtig gefeiert wird er aber als Stimme vom blauen Klabauter beim Pumuckl und natürlich als Captain Blaubär von Walter Moers. Das ist natürlich wirklich spektakulär. Das ist eine Rolle, mit der er sich wirklich extrem identifiziert hat. Der hat ja nicht einfach nur gesprochen, er war Captain Blaubär. Und selbst nach seinem Schlaganfall im Sommer 2014, glaube ich, war das, hat er den immer noch synchronisiert, weil ihm diese Figur wirklich am Herzen lag. Und wahrscheinlich, weil Captain Blaubär ein großer Geschichtenerzähler war, war er ja auch. Und der hat auch nicht immer die Wahrheit gesagt. Und bei Völz war das übrigens ähnlich. Völz hat nämlich mal behauptet, dass er in Wahrheit, das stimmt, gar nicht Völz heißt, sondern in Wirklichkeit Wolfgang Isaac Treppengeländer.
Ja, ich habe das wirklich auch mal gelesen irgendwo, dieses Treppengeländer.
Das hat man wirklich eine Zeit lang geglaubt und das stand sogar in zwei, drei Zeitungen und sogar, glaube ich, auch mal in zwei, drei Büchern.
Und das ist eine Lüge, das ist erfunden, oder was?
Er ist sein Neffe. Und sein Neffe, Daniel Völz, das ist übrigens der Bachelor aus der 8. Staffel dieser Fernsehshow, der hat mal in einem Interview gesagt und hat das Ganze aufgeklärt und meinte, das hätte sich sein Großvater irgendwann ausgedacht. Aus Scherz. Unglaublich. Okay. Und interessant ist noch, das ist vielleicht gar nicht so schlecht zu wissen, seine beiden Kinder, also Rebecca Völz und Benjamin Völz, also die Kinder von Wolfgang Völz, die sind auch sehr bekannt. Rebecca ist die Synchronstimme von Jennifer Grey in Dirty Dancing. Und die spricht auch bei uns bei den drei Fragezeichen im Verrückten Maler mit, glaube ich. Und Benjamin Völz, der ist die Stimme von Keanu Reeves und Agent Mulder aus Akte X und Matthew McConaughey. Ja. Ein ganz großartiger Schauspieler und mittlerweile auch sehr erfolgreicher Maler, den ich sehr, sehr schätze und mit dem ich auch schon oft zusammengearbeitet habe. Und leider hat Wolfgang Völz nur 7-mal bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Hätte auf jeden Fall öfter auftauchen können. Hast du auch gerade gesagt, hätte man wirklich einen Spin-off machen können. Ja. André Marx hatte dann die Idee, Ben Peck nochmal auftauchen zu lassen, und zwar in der Folge Insel des Vergessens. Und da ist Ben Peck, was im Buch übrigens hier schon bei der Folge beim unsichtbaren Gegner angedeutet wird, da ist der schon langsam dement. Und der soll in einem Pflegeheim leben. Und damals, als diese Folge aufgenommen wurde mit Völz, das war so im Herbst 2016, hatte man extra ein Studio in Berlin gemietet. Ich glaube, das war das Studio Wort am Kudamm, weil Völz da in der Nähe auch gewohnt hat, irgendwo in der Konstanzer Straße. Man konnte ihm das nicht mehr zumuten, nach Hamburg zu kommen. Dann ist Frau Körting nach Berlin gekommen. Und da hat sie, Frau Körting, noch ein Video gedreht mit ihm und seiner Frau. Die Frau von Völz war die Tänzerin Roswitha Völz. Die hat ihn immer begleitet, weil er auch nicht mehr richtig gut laufen konnte und auch nicht mehr so richtig gehört hat. Und da sieht man Völz noch auf dem Sofa sitzen, während seine Frau auch schon im ziemlich hohen Alter einen Spagat macht. Und kurz danach, dann am 2. Mai 2018, ist Völz dann in Berlin leider verstorben. Ein ganz großartiger Mensch und ein toller, toller Schauspieler.
Ja, ganz, ganz toll. Und hält halt auch wirklich hier diese Folge zusammen. Und deswegen finde ich es klasse, dass wir ihn mal so ein bisschen ausführlicher gewürdigt haben.
Ja, das hat er auch verdient.
Jetzt, unbedingt. Jetzt zurück in die Folge. Und zwar hier gleich mal wieder so eine Stelle, die man tatsächlich nur noch hören kann, wenn man die alte Fassung hat. Nämlich diese hier.
Ach, regen wir uns nicht auf. Kommt, im Fernsehen läuft jetzt Masters. Oh. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Auf keinen Fall.
Ja, was war hier los? Eine frühe Form von Cross-Promotion.
Ja, Produktplatzierung. Unglaublich.
Oder? Das ist irre. Warum hat man das gemacht? War das einfach nur so ein kleiner Gag oder wollte man da mehr andeuten?
Ja, viele Leute haben ja geglaubt, okay, das haben wir uns hier einfach einfallen lassen. Aber das stand so im Skript. Und angeblich, was ich versucht habe zu recherchieren, lag damals in der Kassettenhülle dieser Folge ein Werbeflyer zu Masters of the Universe. Das haben wir gar nicht so verstanden, als wir das hier gelesen haben. Und Olli hat einfach gelesen, was da steht. Und Jahre später musste man das natürlich nicht mehr bewerben. Also hat man das in der Neufassung wieder rausgeschnitten.
Genau. Und Masters of the Universe natürlich auch eine absolute Kult-Hörspielserie von Europa in den 80ern. Peter Passetti als Skeletor, sensationell.
Und Horst Naumann übrigens.
Horst Naumann
als Erzähler.
Genau. Ja, genau. Richtig, genau. Von Francis auch geschrieben und deshalb hat er sich das wahrscheinlich erlaubt.
Nicht zu fassen.
So ging das, aber hat man jetzt natürlich dann rausgeschnitten. Ja. Ist in der neuen Fassung nicht mehr drin. So, es geht weiter quer durch die USA und dann gibt's hier noch eine Stelle, die fand ich auch irgendwie ganz lustig. Wir hören mal rein, denn es geht wieder mal um Justus Gewicht.
Oh Mann, was ist denn bloß los mit mir? Das ist doch völlig klar, Kollege. Was denn? Wir haben doch selbst schon mit dieser Technik operiert.
Eine Wanze.
Eine Wanze, na klar, Just. Darauf hätten wir wirklich schon früher kommen müssen.
Ja, komm, wir suchen das Ding. Wäre doch gelacht, wenn wir es nicht finden.
Wo fangen wir denn an?
Na, logischerweise unter dem Wagen. Da lässt sich sowas am besten verstecken. Ach, ich müsste wirklich mal abnehmen. Mal sehen. Da, ich habe es schon. Hier, am Benzintank sitzt es, mit Klebeband befestigt.
Also schon irre irgendwie, ne? In dieser und in der Folge vorher im Hela, es wird gefatshamed und thematisiert, wie sonst in der ganzen Serie
nicht. Nicht aushalten.
Der Arme, jetzt sagt er es auch noch selbst, ich müsste wirklich mal abnehmen. Also schon lustig, wann dieses drauf rumreiten da so bedient wird. Und ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich diese Folgen wenig als Kindheitsfolgen hatte, weshalb für mich Justus gar nicht dick war eigentlich in der Vorstellung.
Ja, er das klingt ja jetzt immer auch irre. Gar nicht so. Nein.
Überhaupt nicht. Also es wird ja sonst
spielt gar auch keine bedient. Große Rolle, ist eigentlich auch völlig überflüssig. Würde man heute nie mehr so machen. Es ist ein furchtbares Klischee.
Ja, das stimmt. Und hier dann auch nochmal erwähnt. So, und dann kommt es zu einem kurzen Stopp in Chicago. Es wird in Sturgeon in Michigan übernachtet und Bob will einfach nur mal für seine Kamera ein paar Filme kaufen und geht in den Supermarkt und dann passiert Folgendes.
Nein! Lassen Sie mich los! Hilfe!
Lass das lieber sein.
Gibt es Ärger, mein Herr?
Halb so schlimm. Mein Junge ist nur manchmal etwas schwierig.
Das ist eine Entführung. Holen Sie die Polizei, Mister. Der Kerl ist nicht mein Vater. Ich kenne ihn überhaupt nicht.
Warum halten Sie den Jungen fest?
Was soll das?
Charlie, geh mal rasch ans Telefon und ruf den Sheriff. Unverschämtheit. Henry Parsons soll herkommen und sich um die Sache kümmern.
Lächerlich. Hören Sie, ich will nicht, dass die Polizei eingeschaltet wird. Der Junge ist bisher nicht straffällig geworden. Und wenn ich ihn jetzt allein zurechtstauchen kann, wird es auch nicht so weit kommen.
Was reden Sie denn da für einen Stuss, Mister?
Der Junge ist an Marihuana geraten und vielleicht auch an was Härteres. Also ich will das selbst in die Hand nehmen, bevor...
Das ist totaler Quatsch, den Sie da von sich geben. Hören Sie, dieser Mann ist nicht mein Vater. Er weiß ja nicht einmal, wie ich heiße. Fragen Sie ihn doch. Er soll sagen, wie ich heiße. Wetten, dass er es nicht kann?
Wie du heißt? Aber Ralf... Nun sei doch nicht so halsstarrig. Musst du unbedingt so ein Theater machen?
So, Ralf soll mein Name sein. Hier ist mein Schülerausweis, Sir. Mit Bild. Und da steht Bob Andrews drin.
Dramatisch, oder?
Unglaublich.
Bob soll entführt werden.
Ja.
Beim Hören habe ich gedacht, das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist eigentlich auch nicht so schlecht gespielt von mir, weil einem ja quasi auch wirklich vorgeführt wird, wie man in so einem Fall reagieren muss. Ne? Also du musst laut sein und irgendwie auch andere auf dich aufmerksam machen.
Und das ist ja wirklich so eine Kindheitsangst. Da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ja.
Es wurde einem immer gesagt, geh nicht mit Fremden mit, ne? Aufpassen, Vorsicht, diese Angst, entführt zu werden. Das ist, glaube ich, bei Kindern besonders präsent.
Ja, ja.
Aber auch von dir, ja, absolut super gespielt, diese Verzweiflung. Da steht wirklich was auf dem Spiel.
Ja.
Und das finde ich klasse. Das ist wirklich schön umgesetzt. Natürlich dann der tolle Kniff mit Ralf, ne? Ralf, unser Ralf hat
unser Ralf, einen
Cameo-Auftritt in der Serie. Fand ich sehr gewitzt von Bob.
Ja.
Ah, seht mal die Frau mit der Orchidee.
Toll, die Blume ist einfach toll.
Ja, die Frau auch.
Gnädige Frau, sagen Sie, ist diese Orchidee nicht eine Cymbidium?
Sie ist wunderschön.
Ah, mit Orchideen kennst du dich aus, nicht?
Mein Onkel Dagobert ist Züchter und da bekommt man so einiges mit.
Heute Abend werde ich die Orchidee vorführen und hoffentlich den ersten Preis damit gewinnen.
In New York ist eine Orchideenausstellung?
Och, eigentlich nur eine Versammlung der Orchideenzüchter. Kommt doch hin, wenn es euch interessiert. Du könntest deinem Onkel eine Orchidee kaufen. Hier ist die Adresse. Um 8 Uhr im Hotel Stettler Royal.
So, sehr schön. Ja, die Frau auch. Lieber Andreas, war das Impro oder steht das im Skript, dass Bob da auch die Orchideendame auch nochmal toll findet? Ganz kurz.
Nee, das steht alles so. Ich bin ja auch wie Wolfgang Völz. Ich habe immer genau das gemacht, was da steht. Ich habe nie was erfunden.
Okay, sehr schön. Ja, genau. Also wir sind jetzt hier in New York und Justus hat diese geniale Idee und sie treffen diese Frau auf der Straße und finden raus, okay, es gibt eine Versammlung der Orchideenzüchter, wo sich dann auch alles auflöst. Ein ganz netter kleiner Twist nochmal, wenn auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wahrscheinlich, ne?
Ja, was ich so ein bisschen interessant finde, ist New York, jeder weiß, wie sich New York anhört. Also selbst wenn man noch nicht da war, es hört sich definitiv nicht so an. Aber egal, gut, Schwamm drüber. Interessant ist, wer ist denn diese Orchideenzüchterin?
Mhm.
Und es wird so ein bisschen angenommen, das sei Ingrid André. Das stimmt aber nicht, denn hier im Manuskript steht Imme Froh. Ist ja ein schöner Name. Imme Froh.
Ja, super, kenne ich.
Imme Froh. Ja, ich kenne die eigentlich auch nicht. Ich habe jetzt recherchieren können. Die ist 1922 in Bromberg geboren. Ich glaube, das ist im heutigen Polen. Und die war eigentlich keine Schauspielerin, sondern das war eher Autorin für Kindergeschichten, die sie dann an so einem kleinen Theater in Hamburg an der Marschner Straße uraufgeführt und inszeniert hat. Und die ist 1995 verstorben leider. Und die kennt man von den Europaschallplatten als Mrs. Shelby bei Onkel Toms Hütte, wenn man die alten Europaschallplatten gehört hat, und als Hausmutter bei Hanni und Nanni.
Ah, okay. Immer froh. Ja, schön. Ja. Mhm. Auf jeden Fall kommt dann alles zusammen in New York. Natürlich wird dann auch dem Mr. Snabel das Handwerk gelegt und auf der Orchideenzüchterveranstaltung. Und dann darf aber, obwohl schon alles erledigt ist, auch Opa nochmal auftauchen und gibt ihm nochmal einen mit.
Haltet ihn! Haltet den Lumpen! Er ist ein Spion! Haltet ihn! Snabel, du Schnüffler, du Hinterhältiger!
Zu spät, Opa. Dein Opa. Er hat doch schon Handschellen.
Ach, Mr. Peck.
Er ist verhaftet worden? Na endlich.
Sehr schön. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, lieber Andreas, was ist das denn eigentlich für eine Erfindung, um die es die ganze Zeit geht, ohne dass sie erwähnt wird?
Es stimmt.
Hast du da was rausgefunden?
Im Hörspiel wird das nie gesagt, um was es sich da eigentlich handelt. Also eigentlich ist ja diese Erfindung auch das MacGuffin dieser Folge. Nachdem alle Gangster her sind, vermeintlich, und was die Geschichte vorantreibt, über das haben wir ja schon mal gesprochen, was ist ein MacGuffin? Im Buch erfährst du das dann erst im Schlussgespräch mit Hitchcock. Und diese Erfindung von Ben Peck ist ein Ventil, warte mal, ein Ventil, das Temperatur und Druck in einem Raumanzug regulieren kann, sodass Raumanzüge nicht mehr so kompakt sind und sich Astronauten freier bewegen können. Tja. Das klingt jetzt eigentlich ein bisschen langweilig, ja, genau, weil es so modern ist. Ich hätte ja irgendwie schöner gefunden, wenn es so ein bisschen was Skurrileres wäre. Was ich, Ben Pecks einzigartige Snabeltasse zum Beispiel.
Ja. Genau, das wäre es doch gewesen eigentlich am Ende.
Ja,
das stimmt, da hat man ein bisschen was anderes erwartet, also wie bei den fünf Freunden.
Nee, deswegen hat man es vielleicht auch weggelassen. Ja, genau. Ne,
die Erfindungen, die dem Wohle der Menschheit zugutekommen, so ein bisschen diese Mystik. Naja, okay, gut.
Ja, genau.
Aber super, dass wir das klären konnten und jetzt Bescheid wissen, was die drei Fragezeichen und den Opa da quer durch die Vereinigten Staaten treibt. Ich würde mal sagen, wir zeigen euch jetzt die Hacken und machen uns vom Acker und hören uns bald wieder. Macht es gut, ihr Lieben.
Macht's gut. Ciao. Die drei Fragezeichen. Das ist der Podcast mit Pechen und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechen und Andreas Fröhlich. Archimede Fürst.